also ich glaube an die Kraft. Ich glaube an die Kraft von Kunst. Die jüngste Schülerpraktikantin, die wir gerade da haben, ist 9 Jahre alt. Die älteste Aktivistin, die kommt, ist 81. Die Street-Art-Oma, die jeden Tag bei uns vorbeikommt. Na, also es sind so diverse Menschen, die zusammenkommen und merken halt, dass das tun, was sie machen, auch wirklich was bewirkt.
Herzlich willkommen zu Versprochen, der Kongster-Podcast zum Thema Fairness. Mein Name ist Juri und ich habe in jeder Folge einen Gast am Start, der eine interessante Geschichte zu erzählen hat, verrät, was sie oder ihn inspiriert und natürlich über die persönliche Haltung zum Thema Fairness spricht. Ich freue mich sehr, wenn ihr reinhört und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, Versprochen gibt's auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Lasst uns gerne ein Abo da. Viele Grüße aus Köln und viel Spaß. Herzlich willkommen zur 8. Folge Staffel 2 von Versprochen hier in Köln. Scheint gerade die Sonne, was man nicht so gut sieht, weil meine Fenster schwer ungeputzt sind. Aber wir reiten im Staffelfinale entgegen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe heute wie immer Gäste vor der Kamera, die gerade, glaube ich, in St. Pauli vor ihrem Laptop hocken. Und das ist zum einen Agnes Fritz, sie ist Geschäftsführerin und, jetzt kommt ein schwieriges Wort, Managing Directress der Millantor Gallery. Ein Kunst- und Kulturfestival, welches im Stadion auf St. Pauli stattfindet und KünstlerInnen aus der ganzen Welt werden dort vor Ort sein, ihre Kunst zeigen und hoffentlich viel Money sammeln für die Projekte von Viva Con Agua. Ich freue mich mega, dass du am Start bist. Hey Agnes.
Dankeschön. Danke für die Einladung.
Und auf der anderen Seite sehen wir den Herren mit Kappe, Micha Fritz, Gründer von Viva Con Agua, mitwirkend bei der Initiative Goldeimer, Gründer der Kommunikationsagentur und. Was das alles ist, wird er mir hoffentlich jetzt gleich erklären. Ich freue mich auch, dass du da bist. Hey, Micha.
Habe die Ehre. Und habe schon was gelernt. Managing Directress. Richtig geiles Wort, war mir nicht bekannt. Finde ich richtig geil.
Ja, musste ich auch nochmal googeln, ob es das wirklich gibt, aber klingt krass. Also ich weiß nicht, ob ihr Visitenkarten und so habt, aber wer was, was man draufdrücken könnte, finde ich.
Ja, also sie ja, ich nein.
Genau. Wir fangen immer den Podcast mit einem Spiel an. Und dieses Spiel heißt Stimmt oder Stimmt nicht. Und in diesem Spiel werde ich euch Fragen stellen über euch selbst. Und die Fragen sind teilweise natürlich absoluter Humbug und vielleicht ein bisschen provokativ. Ihr könnt die dann gerne verneinen. Wir fangen mal ganz easy an, okay? Obwohl Agnes und Micha Fritz in Barcelona gelebt haben, sprechen sie schlechter Spanisch als Lothar Matthäus Englisch. Stimmt oder stimmt nicht?
Stimmt nicht.
Für mich?
Nein.
Für ihn ja.
Ich bin auf dem gleichen intellektuellen Niveau wie Lothar.
Ja, I hope you have a lot luck, oder wie war das?
Una bocadilla con chorizo y queso, por favor.
Ey, da kommst du ein paar Monate mit durch. Ja. Wie lange wart ihr da? Fett. Wie lange wart ihr da? Also war es wenigstens kurz genug, dass für dich eine Ausrede ist, Micha, oder?
Wir waren 10 Monate insgesamt da und ich glaube, die einzige Ausrede, wenn ich habe, ist wirklich ja maximale Überforderung mit Pandemie und zweite Kind bekommen und ja Viva Con Agua und den ganzen Kosmos zu supporten und mit am Laufen zu halten in dieser ja doch eher challenging Time. Das ist, wenn ich, aber ich brauche keine Ausrede, ich habe es einfach nicht geschafft, aber ich habe ja noch ein paar Jahre hoffentlich, toi toi toi, und vielleicht schaffe ich es ja noch mit dem Spanisch lernen.
Ja. Und Agnes, du sprichst Spanisch?
Ja, aber ich habe es davor schon gekonnt. Okay. Von dem her habe ich es nicht dort gelernt. Ich habe es nur wieder vertieft und aufgefrischt.
Wenn jemand von euch darauf angesprochen wird, wie es ist, Kinder und Berufsleben unter einen Hut zu kriegen, dann nicht du, Micha. Stimmt oder stimmt nicht?
Stimmt nicht.
Ich habe so Probleme mit doppelten Verneinungen und so intellektuell. Das heißt, ich habe es nicht ganz gecheckt.
Okay, warte. Ey, Micha, wurde sie schon mal darauf angesprochen, wie es ist, Kinder und Berufsleben unter einen Hut zu kriegen?
Ja, allerdings erst seitdem ich es mal auf LinkedIn gepostet habe, wurde ich darauf angesprochen, davor noch nie. Deswegen war es noch nie eine Frage, die ich gestellt wurde. Und deswegen habe ich es ja auch thematisiert, weil meine Frau mir das beigebracht hat.
Ich habe es dann eigentlich ergänzt, weil ich werde das eigentlich auch nicht gefragt. Das habe ich danach nämlich gesagt, dass das nicht kommt, weil das wäre ja dann schon ein bisschen Props kriegen. Ich wurde eher bemitleidet. Eher so von wegen, oh mein Gott, wie schafft man das denn alles?
Weil das wäre auch eine Frage gewesen, ob man, wenn man sowas gefragt wird, eher so denkt, okay, nice, das heißt so, ich mach voll viel und krieg aber auch Familienleben in den Griff. Oder ob es einfach heißt, ja, ey, du bist eine Frau und du musst beides machen.
Mir ist eher so ein bisschen, oh, du Arme, jetzt hast du auch noch so Verantwortung im Berufsleben und Kinder.
Ja.
Und noch so ein Trottel.
Und noch so einen, der, um den muss man sich auch noch kümmern. Wir kommen zur nächsten Frage. Es gibt ja eine Agentur, die heißt VCX, ne, Micha? Mhm. Und in der Agentur, ich glaube, das hast du in einem Podcast gesagt, jedes Mal, wenn nicht korrekt gegendert wird, werden 6 Euro fällig und inzwischen habt ihr dadurch mehr Geld gesammelt als bei Viva Con Agua. Stimmt oder stimmt nicht?
Doppelt falsch, weil die Agentur ist nicht mehr am Start.
Schlecht recherchiert.
Nee, gar nicht schlecht recherchiert. Einfach, wir haben es dann auch nicht vielleicht groß an die Glocke gehangen, dass das komplett gescheitert ist, die Gründung. Nicht sauber gespielt, nicht sauber ja den Prozess begleitet. Kein gutes Management in dem Punkt. Und deswegen gibt es die Agentur nicht. Und leider gab es diese Spendenkomponente auch noch nicht. Ich finde die aber super nach wie vor. Ja. Gerade in so alten, weißen Stammtischen, wer nicht gendert, spendet.
Ja, finde ich gut. Ich komme hier in Köln, bin nah an der Karnevalsszene verwurzelt und glaub mir, es gäbe sehr viel Geld plötzlich da auf dem Tisch. Das ist, vielleicht, da könnte ich 5 Stunden Podcast drüber machen, machen wir aber heute nicht. Ich habe nämlich noch eine Frage, die finde ich passt ganz gut. Ich habe mir einen Podcast angehört, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber da geht's auch viel so um Berufsleben, Familienleben, wie verknüpft man das? Und da hätte ich eine Frage, und zwar Naivität ist super, um etwas zu beginnen, aber nicht so gut, um was am Laufen zu halten. Stimmt oder stimmt nicht?
Stimmt.
Stimmt, und ich glaube, der beste Beweis ist Milan Gallery in dem Kosmos, wo wir gerade sind. Die Naivität war super. Die Naivität, in dem Fall bin ich, glaube ich, um das zu gründen. Jetzt wäre sie fatal im 10. Jahr. Und deswegen macht es ja auch Agi und nicht ich.
Ja. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr jetzt mitgespielt habt. Das ist nämlich eine super Überleitung. Wir haben ja davor schon gequatscht. Ihr seid gerade in Brasil. Ich glaube, 23. Juni, ist das richtig? Bis 26.
Richtig.
Geht's rund? Ihr seid quasi im Endspurt. Wie läuft's, Agnes? Alles ready oder ist das gerade die Phase, wo man noch Kopfschmerzen hat?
Ja, es ist die heiße Phase, wo man so ein Auf und Ab hat, so ein Rollercoaster der Gefühle, ob es alles klappt oder nicht klappt. Wir sind guter Dinge. Dem Team geht's gut, aber wir sind hier auch gerade in einer der Spielerkabinen. Das heißt, wir sind sozusagen mitten im St. Pauli-Stadion. Und ja, es ist wild. Produktionszeit ist immer genau das irgendwie, wo einfach die letzten Sachen noch einmal kurz vor Fertigstellung sind, aber man noch nicht weiß, ob man alles schafft.
Ich verstehe. Und gibt's so einen Punkt, wo du denkst, oh, hoffentlich funktioniert das? Gibt es einen Kasus Knacktus in diesem ganzen Ding?
Also am Ende ist es, glaube ich, egal, ob jetzt 2 Jahre Pandemie waren oder nicht, am Ende hofft man natürlich immer, dass genügend Menschen kommen. Vor allem jetzt aber nach der Pandemie ist das natürlich so das größte Bibbern aus meiner Seite und von allen Veranstaltungsbranche, Events und sowas war jetzt halt alles einfach oft 2 Jahre lang. Wir hoffen einfach, dass genügend Menschen kommen und sich das Ganze auch anschauen, was wir da veranstalten.
Ja, hat diese 2 Jahre Pause quasi was so an der, wie sag mal so, an der Art zu arbeiten geändert? Also, dass man sagt, okay, man beschäftigt sich plötzlich mit anderen Dingen, andere Künstler treten in den Vordergrund, man möchte irgendwie andere Sachen beleuchten oder spielt das da wenig, keine so große Rolle?
Also bei sehr vielen KünstlerInnen, die wir jetzt auf der Fläche haben und die auch schon Kunst an die Wände gebracht haben, merkt man, dass immer wieder das Thema kommt, was innerlich passiert ist sozusagen in den letzten 2 Jahren. Also das nur auf der kreativen Seite, aber auf der anderen Seite, was ich vor allem mitbekommen habe, ist einfach, dass die Kunst, die Kultur und die Musik die Bereiche waren, die ja einfach nichts, so gut wie nichts machen konnten in den letzten 2 Jahren. Und das ist wie so, weiß ich nicht, wie so eine kleine Explosion. Normalerweise haben wir immer Montag Produktionszeit, wir gehen ins Stadion, ihr dürft kommen, es kann losgehen. So nach ein paar Tagen kamen die Ersten und haben dann die Wände gemalt. Bei uns standen die Montagmorgens um 9 da und haben einfach gemerkt, es geht wieder los, wir können was machen und sowas. Also wir merken schon, dass es einfach super toll ist, weil alle einfach Bock haben, wieder nach den 2 Jahren loszulegen.
Ja, ihr habt letztes Jahr, Moment, das muss ich ablesen, das weiß ich nicht aus dem Kopf, 140.000 Euro ungefähr gesammelt und noch ein bisschen mehr, glaube ich. Was ist dein Gefühl bezüglich Spenden? Hat die Corona-Zeit eher gezeigt, wir müssen jetzt spenden, um irgendwie Sachen zu supporten, oder ist eher so, dass du das Gefühl hast, die Leute werden ein bisschen knapsiger, weil sie selber keine Kohle haben gerade?
Naja, also ich glaube, dass die Bereitschaft schon noch da ist, und so wie ich das gemerkt habe, ist auch die Bereitschaft der Gesellschaft, nicht nur jetzt für Wasserprojekte von WeWork und Aqua sozusagen was zu geben, sondern was wir ja auch machen ist, wir fördern ganz konkret auch Kunst und Kultur. Das heißt, wenn Kunstwerke verkauft werden, bekommen ja auch die KünstlerInnen etwas dafür, und das ist, glaube ich, schon eine Sache, wo auch viele diese Sensibilität mitbringen und sagen, hey, die konnten jetzt 2 Jahre lang nichts verdienen. Das ist total wichtig, dass auch Kunst und Kultur und Musik gefördert wird. Von dem her hoffe ich einfach das Beste.
Ja, falls gerade Leute zuhören aus Hamburg oder Umgebung oder bereits in dem Weg auf sich zu nehmen, fahrt auf jeden Fall vorbei. Was können die Leute erwarten? Wer jetzt noch nie davon gehört hat, wie würde man das beschreiben, was da abgeht?
Also wir haben wirklich 4 Tage voll mit, ich sage jetzt mal, Kunst in wirklich auf, ich weiß gar nicht, wie viel Quadratmeter, das sind 2.000, 3.000, 4.000 Quadratmeter Wandfläche. Wir haben 2,5 Gänge, das ist über die Hälfte des Stadions okkupiert. Wir haben 4 Bühnen, auf denen Kunst, Kultur und Musikprogramm stattfindet, von Lesungen, Workshops, wo man mitmachen kann. Wir haben ein eigenes Kino, wir haben 2 Musikbühnen, wir haben super viele Muralwände, aber auch über 200 Kunstwerke, die zu sehen sind. Also es ist einfach ein super diverses Programm, wo man mitmachen kann, wo man zuhören kann, wo man sich zurücklehnen kann, wo man interagieren kann. Man kann auch noch dazu natürlich was essen und trinken. Das heißt, man hat auch einfach noch eine gute Zeit. Man kann Kinder mitbringen. Es gibt eine Kids Corner. Also es gibt einfach super viele Sachen, und ich lade alle Menschen ein, herzlich irgendwie dazu zu kommen und mit uns gemeinsam irgendwie Diversität, Kunst, Kultur und Musik zu feiern.
Ja, wo, Micha, du, ich weiß nicht genau, welche Rolle du in diesem ganzen Ding einnimmst, aber du wirkst auf mich, wenn man dich auf Social Media oder so ein bisschen verfolgt, wie beschreibe ich das gut? Du wirkst wie jemand, der ganz gerne anpackt und rastlos ist. Wie ist es für dich, quasi deine Frau in dieser Rolle zu beobachten? Wie kriegst du das Ganze mit?
Oh, interessante Frage, ja, rastlos, ja. Also so eine gewisse Form von ADHS kann ich, glaube ich, nicht absprechen. Ich glaube, für mich ist das Spannendste eigentlich wirklich das, was du vorher mit der Frage so ein bisschen angeschnitten hast, mit dieser Naivität zu sehen jetzt, zu reflektieren und zu denken, ah, krass, so kann man das machen, das ist natürlich voll der strategische Schachzug. Ah, okay, diese Struktur macht ja voll Sinn langfristig. Ah, okay, ja, wenn ich das jetzt machen würde, hätte das diese Implikation. Also diese Denkprozesse so, ich hatte ja auch immer Kolleginnen, mit denen wir das gemacht haben. Ich habe das ja nie alleine gemacht, die Melanchthon Gallery. Die ist ja wirklich eine maximale Kollektivleistung. Ne? Und so stand da dann vielleicht vorne auf irgendwelchen Kisten, weil ich sehr klein eher bin, und um rumschreien zu können. Was ich sagen will, ist damit, dieses so nah in der Reflexion in der eigenen Familie zu erleben, ist natürlich ein Geschenk für mich nochmal so, und hat eine hohe Lernkurve. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es diese Ebene gibt. Aber für mich super schön zu beobachten, und auch, ja, also ist natürlich dadurch nochmal eine andere familiäre Ebene oder Liebe, die verbunden wird, weil man natürlich schon, oder ich, unfassbar stolz auf meine Frau bin, wie sie das alles handelt, neben dem ganzen anderen Wahnsinn. Ich weiß ja, was das bedeutet, ne? Also er kommt einfach morgens um 9 hier ins Stadion, stillt den Kleinen noch, kümmert sich noch um, wenn ich mein Nervenkostüm auch mal plank ist wegen der Überforderung. Es gibt jetzt in unserem Kosmos ja auch nicht nur WeWork und Aqua, sondern auch noch andere Themen die ganze Zeit. Also nicht nur Melanchthon Gallery, sondern in dem WeWork und Aqua Kosmos. Und deswegen, berührt das schon sehr mein Herz, muss ich sagen.
Ja, und ich meine, ihr seid schon länger zusammen, ihr habt Kinder und so, ihr arbeitet zusammen. Gibt es trotzdem, trotz aller, sag ich mal, Eingespieltheit, Momente, wo du, Agnes, so denkst, nee, Micha, halte ich da jetzt raus, das mache ich? Oder ist das so schon ganz klare Entscheidungsfindung, wo einfach klar ist, ey, das mache ich, das machst du, oder meinetwegen auch andersrum?
Also, Es gibt definitiv, also auch mit dem Finger, den du gerade gezeigt hast. Ich habe davor was anderes gemacht und mich ehrenamtlich engagiert. Und wir haben damals gemeinsam beschlossen, Viva con Agua in Kalifornien zu gründen, weil wir uns von unserem Skillset sehr ergänzen, also sehr unterschiedlich sind. Und es gab sehr oft immer wieder Bereiche, wo ich auch gesagt habe, hey, mir ist es dann wirklich doppelt lieber, wenn wir sozusagen die Bereiche aufteilen, damit wir nicht die ganze Zeit uns absprechen müssen, damit jeder mit seinen Skills irgendwie da hingehen kann oder das Potenzial entfalten kann, wo es eben geht. Und über die Jahre ist es jetzt aber so geworden, dass ich das richtig toll finde, weil ich einfach weiß, wo er richtig gut ist, hole ich ihn ab und kann ihn reinholen und dann macht es das total einfach. Und dann gibt es aber wieder Bereiche, wo er wie so ein Wirbelwind ist und wo ich sage, ey, ganz ruhig, es wäre vielleicht ganz geil, irgendwie das so und so und so zu machen irgendwie. Aber da haben wir, glaube ich, ja, über die Jahre hinweg uns super eingespielt.
Ich glaube, es gibt eine Differenzierung, die ich reinbringen will. Bei Kalifornien war es noch so ein bisschen was anderes, weil wir so eine Co-Founder-Ebene hatten. So, und jetzt ist es aber so, ich arbeite der Miller & Tocelli einfach zu. Also Agi holt mich gar nicht rein, wo sie mich nicht braucht. Oder wo es eher Wirbelwind sogar destruktiv terrorisieren könnte, Prozesse oder was weiß ich, irgendeinen negativen Impact haben könnte. Sondern sie holt mich rein und führt mich dadurch natürlich brillant, weil sie holt mich nur da rein, wo ich wirklich Mehrwert habe. Und bei der anderen halt die Fresse gar nicht. Muss sie gar nicht sagen, weil sie mich gar nicht reinholt. Also ist die Tür gar nicht offen. Und ich glaube, das ist die beste Form, wie man mit mir zusammenarbeiten kann, indem man ganz klar sagt, lauf da hin und mach das.
Ja, da guck mal zu dem Thema, können wir mal kurz eine Stimmt- oder Stimmt-Nicht-Frage reinbringen. Als Ehepaar gemeinsam arbeiten hat nur Vorteile, stimmt oder stimmt nicht?
Stimmt nicht.
Was ist manchmal schwierig da?
Zum Beispiel jetzt, du sitzt im Podcast und dann kommt die Frage von der Betreuung von unserem Kind, how long is he awake, does he need food?
Nö, der kann so 6-7 Stunden, kann er ohne, oder was?
Agi, kannst du ganz kurz beantworten, was wir das hier
haben? Der ist schon über eine Stunde wach und Essen hat er aber bekommen.
Natürlich, ey, notfalls machen wir eine kleine Pause, das ist ja...
Nein, alles gut.
Das macht euch keinen Kopf.
Ist ja nur authentisch. Also ich meine, genau diese Probleme hast du natürlich. Wer kümmert sich, wenn wir einen Podcast machen ums Kind, zusammen so? Und wer ist im Stadion und auch bei dieser Belastung quasi? Normalerweise hast du ja dann, wenn der eine eine höhere Belastung hat, kann der andere ein bisschen auffangen. Wenn beide eine extrem hohe Belastung gerade gehen, wer fängt dann eigentlich auf?
Ja, ich meine, das genau, man hat ja sonst relativ klassische Bilder, die sich zum Glück ein bisschen aufbrechen. Aber oft ist es in Beziehungen ja schon so, dass man weiß, die Person arbeitet mehr als die andere Person. Dementsprechend macht es Sinn, dass die andere Person vielleicht jetzt mehr Zeit gerade mit dem Kind hat. Wenn aber beide viel machen, kann ich mir vorstellen, dass man so Nachrichten auf dem Handy kriegt. Ich habe eine Frage an dich, Micha. Und zwar, Viva con Agua ist den meisten ein Begriff, wenn man es so ganz runterbrechen will, sauberes Wasser für alle, würde ich das mal so ganz doof jetzt sagen. Aber es klingt ein bisschen wie eine Plattitüde, ne, weil man das lässt sich gut und einfach sagen, aber dahinter steckt ja viel mehr. Wie oft zieht man auch Bilanz in dieser Zeit? Ich glaube, 2006 oder so, seitdem machst du das, glaube ich. Wie oft zieht man Bilanz und an welchem Punkt ist man denn gerade wirklich, wenn man diese Aussage mal wortwörtlich nimmt, also Wasser für alle?
Wow, ich glaube, das ist eine sehr vielschichtige Frage, ne? Also als wir angefangen haben, hatten 1,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Wir sind jetzt bei 460 Millionen laut den letzten Zahlen.
Okay.
Das heißt, wir gehen in die richtige Richtung. Damals hatte ich aber auch keine Ahnung, dass Sanitärversorgung noch ein fast größeres Thema ist. Ne? Und die Zahlen sind quasi gleich geblieben. Es sind über 4 Milliarden Menschen, die keinen Zugang zu einer menschenwürdigen Sanitärversorgung haben. Also wie wir ein Klo zum Scheißen, wo man in den 4 Wänden die Tür zumachen kann, Licht hat etc. Also in Würde sein Geschäft verrichten kann. Das ist jeder Zweite. Das heißt, es ist immer noch ein extrem langer Weg. So. Du checkst natürlich auch, dass rein theoretisch alles Geld da ist, alle Möglichkeiten, technisches Know-how, ne, wenn du so ein bisschen was von der Welt gesehen hast. und merkst, ey, es fehlt eigentlich nur an der Motivation der handelnden Akteure. Weißt du, so ein Elon Musk macht Schwanzvergleich und fliegt zum Mars, gefühlt, anstatt dass er einfach sich um die Wasserthematik kümmert, ja? Oder kauft Twitter, weißt du, so. Und da denkst du natürlich so, ey, da brauchst, glaube ich, eine komplette Veränderung und Neudenken dieser Strukturen. Und du hast es vorher so angesprochen, dass, ne, und wenn es auch hier jetzt um Familien geht oder Männer, Frauenbild, dann ist das das eine, das verändert werden muss. Das kannst du aber fast mit jedem Genre machen.
Aber hast du das Gefühl, dass die Idee von jeder hat Wasser, ne, ob das jetzt zum Trinken ist, um auf Klo zu gehen, wie auch immer, ist das eine Utopie oder ist das eine umsetzbare Veränderung, die wirklich eintreten kann? So, wie fühlt sich das an?
Also, ich glaube, die Frage kannst du ja auch beantworten, Agi. Also so, ich würde beantworten, das ist eine umsetzbare Utopie. Auf jeden Fall ist es möglich. Es bräuchten nur die handelnden Akteure. Ich meine, schau dir an, was jetzt in Waffen wieder investiert wird. Wenn das Geld genommen würde, um die wirklichen globalen Themen anzugehen, dann hätten wir natürlich eine Veränderung. Das braucht aber ein verändertes Mindset, was wir sitzen alle in einem Boot. Das ist so ein einfaches Bild. Ja, und doch so schwierig zu begreifen. Ja, was hat mein Leben, meine Kleidung, mein Wirken, mein Denken, mein Handeln, mein Gendern oder Nicht-Gendern mit Menschen in Indonesien zu tun? Ja, sehr viel, weil du kannst es nichts mehr voneinander trennen so. Und ich glaube, erst wenn wir so einen wirklich holistischen Ansatz in die Köpfe der Menschen kriegen, dann werden alle Menschen den Zugang zu allen Menschenrechten haben. Weil auch da muss man ganz klar sagen, Vivo Con Agua sollte aus meiner Sicht immer sehr demütig bleiben. Und das Wasser- und Sanitärversorgung ist ein Thema, aber es gibt so viele Menschenrechte und die Menschen sollten zu jedem den Zugang haben.
Ja, du hast gerade vom Mindset geredet. Und da ist ja die Frage, ich habe in irgendeinem Interview gesehen, so gefühlt make Engagement sexy again, hatte ich irgendwas in die Richtung. Und da hätte ich eine Frage an dich, Agnes. Inwiefern hast du zum Beispiel wirklich das Gefühl, ich meine, ihr macht gefühlt immer Sachen, auf die ihr Bock habt, so wirkt es jedenfalls auf mich. Inwiefern hast du das Gefühl, dass zum Beispiel dann auch das Festival wirklich was bewegt? Also wenn es vorbei ist im Normalfall, hast du dann das Gefühl, boah, ich habe hier gerade irgendwie Leute mit Kunst erreicht, um ein Mindset zu ändern?
Also das Interessante ist ja gar nicht nur die Leute, die jetzt kommen, sondern auch die Leute, die dahinter mitwirken. Das sind so viele Ehrenamtliche und PartnerInnen, die zusammenkommen, um das Ganze überhaupt umzusetzen. Und die meisten wollen zwar danach erstmal für 2-3 Monate keinen Fuß mehr ins St. Pauli-Stadion setzen, weil wir gefühlt jetzt hier gerade übernachten und die ganze Zeit da sind. Klar. Aber die meisten sagen eben auch, dass genau diese Verbindung und wir schaffen etwas gemeinsam, egal ob das jetzt mit großen Sponsoren, PartnerInnen ist oder ob das wirklich die Ehrenamtliche ist. Die jüngste Schülerpraktikantin, die wir gerade da haben, ist 9 Jahre alt. Die älteste Aktivistin, die kommt, ist 81, die Street-Art-Oma, die jeden Tag bei uns vorbeikommt. Na, also es sind so diverse Menschen, die zusammenkommen und merken halt, dass das Tun, was sie machen, auch wirklich was bewirkt. Und wenn das eben am Ende monetärer Output ist, dann ist das eine. Aber auf der anderen Seite auch diese viele Sensibilisierungsschichten. Ich meine, die meisten KünstlerInnen, die bei uns kommen, kommen nicht nur, weil sie irgendwas machen, was schön ist, sondern die wollen auch oft was bewirken. Also Kunst, Kultur und Musik ist ja oft so ein Sprachrohr der Gesellschaft, wo ganz, ganz bewusst über gewisse Dinge auch gesprochen wird, provoziert wird, kritisiert wird und so weiter, um halt wirklich Denkanstöße und Transformationsprozesse irgendwie anzuregen. Und da sind auf jeden Fall sehr viele Sachen auch inhaltlich dabei, auch jetzt schon, wo ich wieder total begeistert bin und merke, dass das natürlich irgendwie was bewirkt und dass da auch die Menschen davor stehen, auch bei uns jetzt schon, die jetzt schon teilweise sozusagen Zugang haben zu diesen Kunstwerken, wo einfach was hängen bleibt, weil einfach wirklich so Gefühle und Denkanstöße irgendwie durch diesen Impuls einfach angeregt werden. Und das kann man ja nicht messen. Kunst, ja, genau. Kultur, Musik kann man nicht bemessen so, aber ich kann da ja nur von mir ausgehen. Ich weiß, wie viel es bei mir selbst immer bewirkt. Ich weiß, wie viel bei mir Musik in meiner Jugend bewirkt hat, ne, so und solche Sachen, wie es weiter bei mir irgendwie Sachen triggert und so weiter. Also ich glaube an die Kraft. Ich glaube an die Kraft von Kunst.
Was Ich meine, so, ich würde mich jetzt einfach mal persönlich nehmen. Ich lebe in einer Bubble, wo man sagen könnte, ich habe so ein gewisses Privileg, wo man sagen kann, ich habe ultra viel Zeit, mich mit so Dingen zu beschäftigen. Ne? Also wenn ich Bock habe, so dann, keine Ahnung, nehme ich mir einen Tag frei, schnappe mir 10 Bücher, setze mich irgendwo hin und beschäftige mich mit Kunst. So, ganz einfach. Kann ich machen. Es gibt Leute, die können das nicht. Ne? Also die kommen aus einer ganz anderen Welt. So, da spielt das keine Rolle. So, die wollen sich auf YouTube dann später, keine Ahnung, die Kids gucken sich Ron Bielecki an, wie er sich für 30.000 Euro, keine Ahnung, am Abend in Shampoos reinballert. Wie erreicht man zum Beispiel diese Leute? Weil, dass man die Leute erreicht, die offen sind für Kunst und Veränderungen, ist irgendwie, ja, irgendwie machbar. Wie kriegt man diese Leute?
Die Ron Bielecki Champagnerflasche ein Kunstwerk ist und der Shampoos, die Flasche, da Leitungswasser drin ist, ja, und der Ron Bielecki einmal auf seine Verantwortung hin getriggert wird, aber auf so eine Art und Weise, dass er ja sagt. Aber ich habe noch nie von diesem Typ gehört, aber ich werde ihn nachher auf jeden Fall anschreiben und sagen, Ron Bielecki, wir müssen reden, Junge.
Finde ich einen super Übergang, weil das zum Beispiel wäre für mich ein großer Traum. Also wenn du das schaffst, ne? Alter, das, also ich weiß gar nicht, ob ich dir wirklich rate, dir das mal anzugucken, aber wenn du mal kurz eine Minute hast, tu es, weil das, finde ich, ist so mein Gefühl auch, dass ihr ein bisschen, ja, dass auch so ein gewisses Entertainment auch dafür sorgt, dass Menschen offen für was sind, ohne diesen komischen Zeigefinger, nämlich du musst jetzt etwas verändern. Und das habe ich das Gefühl, dass ihr das in der Philosophie habt, indem ihr eben auch prominente Menschen mit reinholt. Wie funktioniert das? Also schreibt ihr die an und sagt, ey, wir sind die und die, wir machen das und das. Habt
also ihr Bock? Ich glaube, er schreibt ihn jetzt schon an.
Ja, wobei.
Grüße an Ron.
In seiner Person des öffentlichen Lebens steht Nice Schwanz, Bro. Also es kann natürlich schon sein, dass man sich damit halt auch wirklich einen Shitstorm reinholt, den man vielleicht auch nicht haben will.
Ja, ist die Frage, ne?
Ich kann ja mal beantworten, wie er das, so wie ich das immer mitgekriegt habe, auf jeden Fall immer Fragen, E-Mail schreiben und einfach versuchen hinzugehen. Ja. Das endet bis zu irgendwie vor krassen Leuten zu stehen. Ich meine, wir waren ja dann auch in L.A., wir waren irgendwie auch an Orten, wo wirklich super prominente Leute irgendwie da sind und einfach hingehen und fragen, so super demütig. Ich kann mich an daran erinnern, wie er versucht hat, Leonardo DiCaprio ein Millennium Gallery Buch irgendwie in die Hand zu drücken und sowas.
Und was sagt der Leo?
Ich habe es ihm gegeben, awesome, die drei typischen Reaktionen. Ja, am Ende, du brauchst ja eine Handlungsanweisung. Bei Leonardo DiCaprio hatten wir keine wirkliche Handlungsanweisung und trotzdem haben wir es probiert. Aber deswegen funktioniert dieses Water is a Human Right so gut, weil es ist eine Minute. So, es ist, wir kommen zu denen quasi und dann ist das Foto sehr stylisch und in einer starken Kampagne und du hast jetzt mit Billie Eilish, Wu-Tang Clan und was weiß ich, wirklich weltweit renommierte Namen, da sagt dann kaum jemand noch nein.
Ja. So, aber das war ja nicht immer so, ne? Also da seid ihr ja nicht gestartet. Nein. So, gab es da so Momente, wo, keine Ahnung, du gehst zu jemandem und sagst, hier, das mit dem Wasser, das ist super wichtig und er sagt einfach, geh weiter?
Ja.
Ja. Was macht man dann?
Weitergehen. Ich glaube, das ist ja am Ende, kann man ja selber nur die Welt verändern. Das klingt so einfach vielleicht, aber ist ja so. Ich kann ja nicht überlegen, warum er jetzt geh weiter gesagt hat aus seiner Perspektive. Ich kann ja nur überlegen, was muss ich ihm anbieten nächstes Mal, dass er sagt, nicht geh weiter, bleib stehen, Digga.
Ja. Was funktioniert? Also was... Wie macht man das Leuten schmackhaft, dass es vielleicht sinnvoll ist, sich zu engagieren?
Warum soll ich das jetzt sagen?
Weil ich sonst zu viel rede.
Echt? Ach so, habt ihr das Gefühl, dass das hier einseitig ist? Nee, das ging schon auch an euch beide, ehrlich gesagt, die Frage.
Nee, überhaupt gar nicht. Also aus meiner Perspektive ist es so, ich habe weniger mit den Promis zu tun, deswegen wusste ich jetzt nicht, was ich antworten soll. Dass man einfach ganz viele verschiedene Handlungsanweisungen hat, dass man einfach irgendwie auf ganz vielen verschiedenen Ebenen irgendwie versucht, Menschen mit einzubeziehen und abzuholen. Und so wie du es vorher gesagt hast, so bei der Frage wollte ich auch noch was dazu sagen. Mhm. Kunst, Musik, Kultur und Sport. Ich kannte jetzt auch den Menschen nicht, den du da vorher genannt hast. Den Ron.
Das spricht für euch, ne? Also das will ich einfach nur nochmal ganz...
Nein,
Schwanz, Bro. Spricht einfach für euch, dass ihr es nicht kennt.
Aber für mich hat ja Kunst, Musik und Kultur eben die Möglichkeiten, über gewisse Machtstrukturen auch hinwegzuschauen, weil wir brauchen dann keine Sprache, die jeder spricht. Man muss nicht Englisch können. Man kann etwas erfühlen, man kann etwas sehen, man kann etwas erkennen. Es ist visuell, es ist optisch und so weiter. Das sind einfach Sprachen, die bedarf kein, da muss man nicht ein Buch lesen können, ja, sondern man berührt Herzen, man verbindet Menschen, ohne genau diese Barriere zu haben. Und dadurch ist es einfach, durchbricht es Machtstrukturen, die wir sonst haben, weil wir sind ja dann nicht nur, wir wollen ja nicht nur alle Menschen erreichen hier in Deutschland, die dann irgendwo sitzen, sondern halt auch weltweit und international. Und genau da ist es halt, sind es Anknüpfungspunkte, die halt auch funktionieren, ohne dass man gewisse Voraussetzungen dafür hat. So, genau, aber wir machen es halt einfacher. Also ich meine, und wenn es im Supermarkt ist, um Klopapier zu kaufen, was man sowieso einfach braucht, ne, so für das normale Leben sozusagen hier bei uns, ist es eine Sache. Und das ist total simpel, weil das ist sozusagen Teil des Alltags irgendwie. Mhm. Und so ein What is a Human Right Shooting ist vielleicht eine Minute, dann sagen halt mehr Leute irgendwie noch Hallo. Und manche haben Bock, hier auf eine geile Veranstaltung zu gehen, irgendwie in Hamburg, und wissen auch noch nicht genau, dass es so viel mit Viva Con Agua zu tun hat, aber wollen einfach andere Menschen treffen und Kultur konsumieren und Bock auf Austausch haben und so weiter. Also wir haben einfach so viele verschiedene Anknüpfungspunkte, und ich glaube, das macht es am Ende irgendwie auch einfacher umsetzbar.
Und ich meine, was du vorher gesagt hast, Juri, fand ich auch interessant mit dem Privileg, ne, dass du einfach 10 Bücher lesen kannst und so weiter. Und das ist ja Kunst, genau wie du es gesagt hast. Und eigentlich war ein Gedanke, oder nicht eigentlich, es war ein Gedanke von der Menon to Gary, auch diesen Zugang zu Kunst so weit wie möglich zu öffnen, ne? Und deswegen kommt jeder oder jede Person, die sich das nicht leisten kann, umsonst auf die Millantor Gallery, damit cool. Zugang zu Kunst kreiert wird. Weil wenn deine Eltern dich halt nicht ins Museum genommen haben, dann hast du vielleicht diesen Zugang gar nicht, weil du nicht in diese Welt eingetaucht bist, diese Codes, was ist Kunst, wie kann Kunst sein? Und klar ist Kunst alles und so, aber wenn du von Beuys noch nie gehört hast, dann bringt dir der Satz, Kunst ist alles auch nichts und jeder ist Künstler und so weiter und diese ganze Auseinandersetzung. Und deswegen glaube ich, finde ich bei der Millantor Gallery auch darum, eben Menschen zu Kunst zu bringen, die normalerweise gar nichts von Kunst verstehen, weil es ist ein Menschenrecht für mich auf jeden Fall eigentlich Zugang zu Kunst, weil es einfach eine Sprache ist und damit eben, ne, was meine Frau so schön gesagt hat, auch Machtstrukturen aufbrechen kann. Und gerade das machen ja Künstlerinnen die ganze Zeit. Sie hinterfragen Machtstrukturen, sie hinterfragen Menschen, sie hinterfragen Companies, sie hinterfragen Organismen, Politics etc. Und das ist ein Geschenk.
Ja, wenn man jetzt mal so auf das zurückblickt, was ihr gemacht habt, könnte man vom jetzigen Standpunkt halt so sagen, okay, ihr habt schon unglaublich viele Menschen erreicht, irgendwie ist es über Deutschland, über Europa hinweg geschwappt. Das klingt so nach so einer vermeintlichen Erfolgsgeschichte, aber was sind so, ich sag mal, Patzer, die ihr gemacht habt, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dass die passiert sind, wo man denkt, boah, wenn ich das jetzt jemandem vielleicht mal weitergeben könnte, macht das hier nicht. Was wäre das so in den letzten 10 Jahren, wo man sagt, fuck, das haben wir irgendwie verkackt, das hätte man verhindern können? Oder gibt's das gar nicht?
Doch, klar.
Doch, klar. Also für mich ist so, wir sind halt super schnell gewachsen, wir sind ein Netzwerk, und ich finde, das hat irgendwie super viele Vorteile, aber wir wissen auch die Nachteile. Und das ist jetzt nicht, dass wir sagen, so würden wir es nicht nochmal machen, aber wir sind so viele Menschen und schon so viele Organisationen. Wenn man mich jetzt fragt, was eigentlich gerade Viva Con Agua macht, kann ich es nicht beantworten, weil ich es nicht weiß. Wir haben zum Beispiel nicht eine sauber aufgeräumte interne Kommunikation, weil wir aber halt auch ein Netzwerk sind. Das ist irgendwie ganz klar. So, ich weiß gerade nicht, welche Aktivität Viva Con Agua Uganda in den letzten 3 Wochen gerade promotet hat. Weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass sie geile Arbeit machen, und das reicht mir in dem Moment erstmal. Und genauso ist es halt, wenn man wächst und wenn man plötzlich so viele wird und wenn man so viel macht, dann hat man nicht mehr alles unter Kontrolle. Also es ist nicht ein kontrolliertes, hierarchisches Organismus sozusagen. Aber das wollen wir auch nicht. So, aber das bringt natürlich trotzdem einfach einige Nachteile irgendwie. Und für uns ist es, glaube ich, jetzt erstmal irgendwie das, wo wir sagen, wir würden es jetzt nicht anders machen, aber manchmal muss man dann halt gewisse Strukturen nachziehen, wenn man dann halt größer wird. Ne?
Das ist so ein schmaler Grat, weil auf der einen Seite müssen wir voll laut sein und sagen, ey, wir machen geilen Scheiß, damit die Leute kommen und aktiv werden und sich inspirieren, ne, und überhaupt in sich das Kunstfestival oder auf Schlauchbooten über Menschenmassen ist ja auch eine Glorifizierung to the fullest. Also ich habe auch diese ganzen Fehler gemacht. Trust me, ich bin oft aus dem Schlauchboot rausgefallen. Manchmal betrunken, manchmal auch nüchtern. Also deswegen, so ich glaube, ehrlich sein hilft auf jeden Fall. Zu sagen, ey, ich bin einfach nur ein Typ, der da reingewachsen ist. Und um deine Frage zu beantworten, zum Beispiel zwei Sachen, die ich jedem raten würde, der was gründet, baut euch nicht in die Schnittstelle zu allem ein. Also ich bin mittlerweile, weil ich sicherlich auch ein Talent mit Menschen habe, aber eine Schnittstelle zu allen Musikerinnen und Künstlerinnen fast im Kosmos, so zu sehr vielen. Das heißt aber, du bist die ganze Zeit im Hamsterrad. So, und das ist auch, werde ich vom Auto überfahren, will ich nicht, weil ich geile Kinder und eine wunderbare Frau habe und so weiter und ein schönes Leben noch haben hoffentlich. Aber dann wäre das für Viva Con Agua auch ein Problem, weil ich da als einzelne Schnittstelle bin. Das und es ist auch Ego am Ende. Zweite Sache ist, früher professionelle Leute reinholen, weil Gründen und Management ist eine unterschiedliche Komponente und ich kann, glaube ich, ganz gut gründen, habe eine gute Aktivierungsenergie, aber keine gute Management Skills. Deswegen ergänzen wir uns ja da, glaube ich, auch sehr gut. Und das Dritte, um dann nochmal darauf einzugehen, halt nicht zu glorifizieren und sondern sehr authentisch mit seinen eigenen Fehlern umgehen. Deswegen sagen wir auch immer, ey, wir sind nicht ökologisch im klassischen Sinne, ja, sondern wir produzieren 40 Millionen Flaschen Wasser. Das ist nicht ökologisch. Das sind die 70% sind Glas, 30% ist Plastik. Normalerweise ist es eher umgekehrt. Das sind Plastikflaschen. Und das kann nicht ökologisch sein. Selbst wenn du es ausgleichst, dann ist es erstmal trotzdem Plastikflaschenproduktion, sondern es ist eine soziale Flasche. Und die Gewinne fließen eben in Wasser- und Sanitärprojekte und nicht an Stakeholder von Coke und anderen großen Globals. So, und ich glaube, das ehrlich zu benennen und aber auch ehrlich zu benennen, zu sagen, worin man nicht gut ist oder was auch nicht Viva Con Agua ist oder so, oder wo ihr, ne, also ich meine, klar, wir kommen aus St. Pauli, es wird immer ein Mittelfinger rausgehen an alle Nazi-Schweine und trotzdem ist das nicht unsere Hauptaufgabe, jetzt linke Basisarbeit zu machen, sondern eben soziale gemeinnützige Organismen zu bauen und Menschen strukturelles soziales Engagement so leichtfüßig und sexy wie möglich zu gestalten.
Wie sieht eine Woche der Familie Fritz aus? Also
ich wollte vorher noch...
Jetzt gerade vielleicht die Woche.
Aber du hast es vorher auch schon gesagt. Eine Herausforderung, wenn man zusammenarbeitet. Wir schaffen ja gar nicht, über alle Themen zu sprechen. Ja? Und dann fragen die Leute irgendwas, was mich hat denn? Und ich so, naja, habe ich mit ihm noch nie drüber gesprochen. Wir schaffen das ja gar nicht irgendwie zu checken, was wir gerade, an wie vielen Projekten wir irgendwie zusammenarbeiten. Wir versuchen Anfang der Woche immer so einen Überblick uns zu verschaffen und spätestens Mittwoch sind wir verloren, so was die Abstimmung und Termine angeht und so weiter. Wir haben natürlich, wir bauen unser System und unsere zwei Kinder und unsere Arbeit sozusagen und Kinderbetreuung auch auf ein Netzwerk aus. Unsere Familie wohnt beide in Süddeutschland irgendwie. Das heißt, auch Kinderbetreuung und sowas müssen wir natürlich noch mehr Menschen irgendwie auch in unseren Zirkel dazu. Und was ich ganz schön finde, weil früher hatte man auch eine größere Familie und man schafft man einfach auch alles gar nicht. Also ne, wir sind immer mal wieder auch krass überfordert, aber was wir einfach immer wieder versuchen zu schaffen, ist einfach viele Rituale reinzubauen, viel Kommunikation reinzubauen. Wir haben sowas wie einen Projektmanagementplan für unseren Haushalt, weil wir einfach auch da versuchen, das Ganze Emotionen rauszuziehen und einfach schön und gut zu verteilen.
Gibt es auch so Sachen, wo drin steht zum Beispiel, von Mittwoch bis von 16 bis 18 Uhr wird nicht über Beruf geredet oder so? Oder passiert das einfach, wie es passiert? Also macht ihr euch da so klare Regeln, damit das funktioniert oder...
Nicht über Beruf sprechen, nicht, aber wir haben Familienzeit. Wir blocken unseren Kalender mit Familienzeit, damit da auch keine anderen Termine reinkommen und wir Zeit haben für die Termine. Und wir sind beide inzwischen sensibel genug zu sagen, nee, sorry, jetzt habe ich gerade keine Lust mehr über Projekte zu reden. Lass mal über was anderes sprechen. So.
Ja, weil das stelle ich mir schwierig vor. Ich habe mal mit meiner Band zusammen gewohnt und ey, man wird zu Freaks. Also wir wurden auch einfach Freaks, weil du hängst aufeinander und du redest ja auch nur die gleiche Grütze die ganze Zeit. Mir ist irgendwann aufgefallen, wie schwer es mir fällt, mit außenstehenden Menschen über was ganz anderes zu reden. Ich bin total sozial untauglich geworden und das stelle ich mir auch krass vor, wenn man quasi so viel zusammenarbeitet, dass man sich da manchmal vielleicht im Kreis dreht.
Das müssten die anderen über uns sagen, wenn wir Sozialpädagogen sind.
Was glaubt ihr, was sagen die dann?
Naja, ich glaube, ein paar Freunde von mir sagen schon sowas, dass, ich lebe halt Viva Con Agua. So, also von daher, auch meine ganzen Freunde sind Teil von Viva Con Agua oder engagieren sich so, das hat sich so ergeben. Also ich glaube, ich kenne niemanden, der nicht schon mal Teil von Viva Con Agua, also mit dem ich eng bin, der irgendwie Viva nicht supportet hat. Das Glückliche ist ja, bei uns ist die Diversität ja relativ hoch. Also weißt du, mit dem einen kann ich über Kunst sprechen, mit dem anderen über Musik, mit dem anderen über Business, mit dem anderen über Marketing, mit dem anderen, also so, es ist ja, das ist ja auch das Schöne bei so einem Gesamtkunstwerk wie der Millantor Gallery, dass viele Bubbles vereint werden, ja, und auch im Viva Con Agua Kosmos. Wenn mich das eine langweilt und ich verspreche, klar, wenn ich nur Kunst machen würde das ganze Jahr, ich würde mir Kopfschuss geben, ja, weil es dann ja auch, apropos diese Überhöhung, ne, also ich meine, wir machen Kunst, totale Überhöhung, Musik, totale Überhöhung, Sport, totale Überhöhung, Charity, bam, Überhöhung mal 4. Also ich werde ja auch die ganze Zeit überhöht als Gutmensch, Projektion, dies, das und so weiter. Und deswegen versuche ich ja auch immer quasi mich selber runter zu fahren und zu erden und auch in der Kommunikation und zu sagen, was ich nicht kann, um das genau in diese Überhöhung rein zu propagandieren, ja.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das schon auch was mit dem Ego macht und vielleicht auch zu, sag ich mal, Fehlentscheidungen dann im Endeffekt auch führt, ne? Weil es ein verzerrter Spiegel ist, den man da die ganze Zeit ins Gesicht gedrückt kriegt. Ich habe zum Abschluss, weil wir sind gleich schon durch, noch eine letzte schöne Frage, wie ich finde. Und zwar, Micha und Agnes Fritz in 20 Jahren, also sehr, sehr weit geplant, was machen die?
Ich glaube, dass wir irgendwelche coolen Projekte machen, krass alte Kinder haben.
Ja, das ist schon, das stimmt.
Die Amazons dann vielleicht.
Die rufen dann immer noch an, brauchen Essen. Also ich glaube, daran ja, ändert sich
halt nichts. Vielleicht ist uns dann langweilig und dann machen wir noch mehr, keine Ahnung. Das war schwer vorstellbar.
Also ich wünsche mir, dass wir dann auf irgendeiner Veranstaltung oder auf irgendeinem, Veranstaltung ist das falsche Wort, auf irgendeiner, in einem kulturellen Setting sind mit unseren Kindern und unsere Kinder zusammen da irgendwie sind und sich sagen, oh nee, jetzt kommen unsere nervigen Eltern, aber sich dabei freuen.
Das ist gut. Ich habe einen Satz gelesen, der stimmt, mit dem überein, was du gesagt hast. Gute Entscheidung, also nee, gut, ob man gut erzogen wurde, entscheidet nicht die Eltern, sondern die Kinder im Endeffekt. Mhm. Und das passt ja ein bisschen zu dem, was du da gesagt hast. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Ende für diesen Podcast, für diese Folge. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, trotz dass ihr viel zu tun habt. Ich wünsche euch mega viel Spaß beim Festival und auch für die Zukunft natürlich nur das Beste. Und vielleicht läuft man sich in Hamburg mal über den Weg. Ich würde mich freuen. Vielen Dank an Micha und Agnes Fritz.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Das war's. Das war Versprochen, der Kongster-Podcast zum Thema Fairness. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Und wenn ihr ab jetzt immer dabei sein wollt, Versprochen gibt's auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Lasst uns gern ein Abo da. Ich freue mich auf jeden Fall auf alle kommenden Gäste und natürlich auf euch.